Die erste Folie ist auch schon da. Das ist, ich werde verwöhnt. Bevor ich anfange, eine Sache zum Gebetsabend, der nicht diese Woche stattfindet. Weil mich jemand gefragt hat, der offensichtlich ein automatisches Erinnerungs-, was auch immer in seinem Kalender hat, der ist doch immer am zweiten Mittwoch im Monat, diesen Monat nicht. Er ist erst nächste Woche. Er wird gestaltet von Jörg, unserem Pastor. Also herzliche Einladung an dieser Stelle nochmal. Ihr könnt natürlich kommenden Mittwoch auch schon kommen, so eine Art Trockenlauf vor der Tür machen. Aber die richtige Veranstaltung ist dann eine Woche später. Okay? Gut, sehr schön. Ja, Predigt heute. Eigentlich war der Gottesdienst schon komplett, also mit dem Lobpreis und den Eindrücken und dem Gebet, aber okay. Ich finde, es war ein kompletter Gottesdienst, das ist unglaublich. Aber ich habe trotzdem das Vorrecht, jetzt noch ein paar Gedanken weitergeben zu dürfen. Wofür wurde der Mensch eigentlich geschaffen? Diejenigen, die noch nicht hier waren, die heute zum ersten Mal da sind, ich entschuldige mich nicht dafür, ich bin so, es ist interaktiv, es erfordert aktives Mitmachen. Wofür wurde der Mensch geschaffen? Hatte Gott Langeweile, hat sich gedacht, was machen wir denn heute? Engel sind alle da, Lobpreis läuft auch ganz gut, machen wir mal Menschen. Eine Dynamik? Okay, der Mensch hat den Tieren Namen gegeben. Ja, wenn wir mal reinschauen, stellen wir fest, das hängt damit zusammen, Gott hat den Menschen gemacht, um Beziehungen mit ihm zu haben. Es geht um Beziehungen in unserer Predigtserie, aber eigentlich ist das Thema Beziehungen viel, viel weiter. Also Gott macht kein, schafft kein und schafft kein dann auch gleich was an, und zwar die ganzen Tiere zu benennen, und Gott hat Gemeinschaft mit ihm, Adam natürlich, ich war schon einen Schritt weiter. Und dann stellt er fest, Adam ist einsam. Warum macht er dann Eva? Es ist nicht gut, dass dieser Mann alleine ist. Ich will ihm eine Partnerin schaffen, als ein Gegenüber. Aha. Also Eva ist die Antwort auf Adams Einsamkeit. Ich habe Stunden für den Satz gebraucht in der Vorbereitung, deswegen nochmal. Eva ist die Antwort auf Adams Einsamkeit. Sie ist für Beziehung gemacht. Also die zwei haben Beziehung. Und wenn wir das ganze Buch zum Ende durchblättern, was geschieht? Schaut. Das himmlische Jerusalem kommt herab vom Himmel. Die Braut Christi, geschmückt für ihren Bräutigam. Worum geht es da? Um Religion? Nein, es geht um die Krönung einer Beziehung. Die Braut, wir, die Gemeinde Jesu, trifft auf ihren Bräutigam. Also eigentlich von vorne bis hinten geht es im Reich Gottes um Beziehung. Okay? Was geschah dann mit den Beziehungen? Da kam eine Inkarnation des Bösen und kroch auf Eva zu, krabbelte auf Eva zu und sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und säte Zweifel in diese Beziehung hinein. Und Eva trieb einen Keil in die Beziehung zu Gott, diesen Keil des Ungehorsams. Und als nächstes stand da Adam neben Eva. Der stand übrigens die ganze Zeit da. Ja, all die, die sagen, ja, Eva, die ist schuld und überhaupt, hätte die nicht. Ja, Adam stand nebendran. Er hätte ja genauso einen Riegel vorschieben können. Aber als Gott sie dann zur Rede stellt und fragt, was genau ist hier geschehen, er wusste das natürlich. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Gott stellt nie Fragen, weil er eine Information benötigt. Er möchte uns vielleicht auf etwas aufmerksam machen, aber nicht in der Art und Weise, hier ist die Keule, sondern freundlicher. Er sagt, überleg mal das und dann haben wir die Keule. Gut. Gott fragt, was ist da schiefgegangen? Und was macht Adam? Er guckt sich sein geliebtes Weib an und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. In einem Satz gleich zwei Entschuldigungen. Er entschuldigt sich, er treibt einen Keil in die Beziehung zwischen sich und Eva. Was geschieht weiter? Wir spulen etwas vor, jetzt sind wir bei dem, den ich vorher schon fälschlicherweise genannt habe, Kain. Kain war eifersüchtig, er war also offensichtlich schon fähig dazu, Gefühle zu empfinden, die so im ursprünglichen Schöpfungsplan wahrscheinlich gar nicht vorkamen. Kain hatte dem Keim des Bösen nachgegeben und Gott sah das und sagte, was ist mit dir? Warum schaust du so? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Herzen hast, dann kannst du frei hochschauen. Wenn nicht, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Nach dir hat sie Verlangen, du aber beherrsche sie. Und direkt nach dieser Aufforderung sagt Kain zu seinem Bruder Abel, komm, lass uns hinausgehen aufs Feld. Und als sie draußen auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das ist, was der Sündenfall aus Beziehungen gemacht hat. Manchmal, wenn wir heutzutage Beziehungen anschauen und über Beziehungen nachdenken, dann wird uns nicht bewusst, dass das, was wir an Beziehungen sehen, ein verfälschter Abklatsch dessen ist, was Gott ursprünglich im Sinn hatte. Was geschah mit der Beziehung zu Gott? Wenn wir ein bisschen später nachlesen, dann stellen wir fest, dass dort eine Geschlechterfolge abgebildet wird, erzählt wird, wer so nacheinander kam und nach ein paar Generationen. Am Anfang konnten die Menschen auch Gottes Stimme hören und mit ihm zusammen sein, aber nach ein paar Generationen, da heißt es, das ist um die Zeit, als man begann, den Namen Gottes anzurufen. Also da war das nicht mehr so, dass Adam und Eva abends in den Garten gegangen sind und der Geist Gottes war da, Gott, der Vater, hat mit ihnen gesprochen, sondern da war das so, dass die Menschen begonnen haben, Religion auszuüben, Gott anzurufen. Das heißt, der Sündenfall hat eigentlich alle Beziehungen massiv beschädigt. Und es ist ziemlich egal, ob du glaubst, dass dieser Sündenfall und Adam und Eva, dass das symbolisch gemeint ist oder wörtlich gemeint ist, der Inhalt ist das, worauf es ankommt. Und das ist das Fundament, mit dem wir kämpfen oder auf dem wir stehen. Im 1. Mose, im 3. Kapitel, da beschreibt Gott die Folge des Sündenfalls. Man hat mir gesagt, es ist immer gut, in einer Predigt auch Bibelstellen zu verwenden, von daher. Gott spricht zur Frau, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Irgendwelche Frauen da, die das bestätigen können, das die eine oder andere. Und dann ist ein Satz, der schwierig zu übersetzen ist. Luther sagt, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Dieses soll klingt ein wenig so, als hätte Gott das festgelegt. Als hätte er gesagt, naja, was machen wir denn zur Strafe? Das ist aber nicht so. Wenn man das Ursprüngliche liest, dann sind das keine ganzen grammatikalischen Sätze. Da steht, okay, ich fange noch mal ein bisschen früher an. Zur Frau spricht er, du wirst viel Mühe haben, wenn du schwanger wirst. Du wirst unter Mühen und Schmerzen Kinder gebären. Und dein innerstes Verlangen, dein Mann. Aber er wird dich beherrschen. Es sind Ausrufe. Dieses Verlangen des Menschen, das vorher auf Gott gerichtet war, auf die Gemeinschaft mit Gott, richtet sich plötzlich auf etwas anderes. Das Verlangen der Frau, so wie hier beschrieben, Mann, gib mir Wert, gib mir ein Gefühl dafür, wer ich bin. Lass mich wieder zur Prinzessin werden, zu dem, was Gott einmal im Sinn hatte. Du musst mir den Wert geben. Und der Mann, der verloren hat, während der Schöpfung und dem Sündenfall, die Herrschaft über die ganze Erde, sagt, du bist jetzt mein kleines Königreich. Ich werde dich beherrschen. Merkt ihr? Ist einfach kaputt. Gut. Genug von dem Kaputten. Wir wissen, dass am Kreuz alles verändert wurde. Am Kreuz wurde der Grund dafür gelegt, dass das nicht mehr so ist. Am Kreuz wurde nicht automatisch alles schön und gut und besser, sondern wir müssen es ausleben. Wenn wir in dieser gefallenen Welt sind und um uns herum die Beziehungen so aussehen, wie ich es gerade geschildert habe, dann wissen wir, dass durch die Erlösung, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, eine herzliche Gemeinschaft untereinander möglich ist. Mann und Frau können wieder zusammenkommen und sich ergänzen, wie das am Anfang vorgesehen war. Eltern und Kinder können wieder zusammenkommen und diese Gemeinschaft haben. Geschwister untereinander. Und natürlich, diese Beziehung zu Gott wurde wiederhergestellt. Durch das Opfer seines Leibes, schreibt der Autor des Hebräerbriefs, haben wir allzeit Zugang zum Heiligtum. Wir können zurückkommen. Wo wir im ersten Buch Mose gelesen haben, und Gott stellte zwei feurige Kampfengel vor das Paradies und vertrieb die Menschen daraus, haben wir nach dem Kreuz die Umkehrung, die Einladung, kommt in dieses Paradies, kommt in diese Beziehung zurück. Und bezüglich der Menschen, schreibt Paulus, es ist jetzt nicht mehr so durch das Kreuz, dass es da weiterhin Unterschiede gibt. Es gibt nicht mehr Juden oder Griechen. Das waren damals Nationen, beziehungsweise Juden und Heiden. Es gibt nicht mehr Sklaven und Freier. Es wären heutzutage Arbeitgeber und billige Arbeitskräfte. Es ist nicht mehr Mann und Frau, denn wir sind alle eins in Christus. Das heißt jetzt nicht Gleichmacherei, aber die grundsätzlichen Unterschiede zwischeneinander, die wurden weggenommen. So, das war in der gebotenen Kürze eine Einleitung. Jetzt gehe ich mal ganz kurz zurück ins Alte Testament, ins Buch Jesaja und lese aus dem 58. Kapitel, in dem Gott eine gewisse Unzufriedenheit mit seinem Volk damals ausdrückt. Da steht, sie, also gemeint ist das Volk Gottes, sie suchen mich täglich, sie wollen meine Wege wissen, so als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit getan hat und das Recht Gottes nicht verlassen hat. Sie fordern von mir das Recht, sie wollen Gott nahe sein. Sie sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum setzen wir unserem Leib so zu? Und du willst davon gar nichts wissen? Ich habe eine Erklärung dafür. An dem Tag, an dem ihr fastet, da geht ihr euren Geschäften nach. Ihr bedrückt eure Arbeiter. Wenn ihr fastet, dann seid ihr im Streit und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme bei mir, bei Gott gehört werden soll. Also die religiösen Aktivitäten der damaligen Menschen, des damaligen Volkes Gottes, waren nicht das, was Gott gerne hätte. Soll das denn ein Fasten sein, das mir gefällt? Jetzt spricht Gott wieder. Ein Tag, an dem man es sich selbst schlecht gehen lässt, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche rumläuft. Soll das ein Fasten sein, an dem ich, der Herr, wohlgefallen habe? Ich sage euch, was ein Fasten ist, an dem ich gefallen habe. Lass den los, den du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind. Die führe in dein Haus. Siehst du einen nackt, kleide ihn. Also da kommt die Tatsache oder die Anweisung, was tatsächlich das ist, was Gott gefällt, sich um die Hungrigen kümmern, um die, die verletzt sind, um die, die nichts haben, um die, die heimatlos sind. Und dann kommt der Satz, auf den es mir jetzt ankommt. Und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Als allererstes kümmere dich um deine Familie. All diese Dinge, die wir gerade gelesen haben, kümmere dich um deine Familie. Keine religiösen Dinge stehen über dem Stellenwert der Menschen in deinem Leben. Es geht von vorne bis hinten um Beziehungen. Jesus hatte mit einer Gruppe ziemliche Schwierigkeiten. Das waren die Pharisäer. Und die haben einmal, die haben ihn so oft herausgefordert, aber einmal hat er gesagt, wisst ihr sagt, Korban, das heißt, ein Opfer für Gott, soll das sein, was eigentlich meinen Eltern zusteht. Und da seid ihr froh und glücklich drüber. Er war davon überhaupt nicht begeistert. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, weil manche Menschen sagen, es steht ja im Alten Testament, aus dem Neuen Testament, wo Jesus sagt, nein, wenn du irgendwie was Religiöses tust und damit einen Deckmantel hast dafür, dich nicht angemessen um deine Familie zu kümmern, dann bist du auf dem Holzweg, und zwar auf einem morschen. Wie sieht die Familie aus? Sie bietet uns nach Gottes Plan Sicherheit in einer gefallenen Welt. Materielle Sicherheit, haben wir gerade gelesen. Hunger, dem wird begegnet. Das, was den Eltern zusteht, kriegen die Eltern. Das, was den Kindern zusteht, kriegen die Kinder auch, aber die nehmen sich das von selbst. Deswegen betone ich jetzt mal so ein bisschen die Eltern. Also natürliche Versorgung. Geistliche Gemeinschaft. Die Familie ist die kleinste Zelle des Reiches Gottes. Und manchmal ersetzen wir das so ein bisschen. Ja? Wir sagen, ja, klappt nicht und so viel und so wenig und keine Ahnung was, aber dafür gehen wir in die Gemeinde oder wir haben diesen tollen Kreis. Und ich bin nicht gegen Gemeinde, sonst wäre ich nicht hier. Ich bin nicht gegen Gebetskreise. Und ich weiß, dass Kinder in einem gewissen Alter selbstständig werden und das Recht haben, wegzugehen von zu Hause und erstmal alles in Frage zu stellen. Das gehört manchmal zur Persönlichkeitsbildung dazu. Nennt sich Pubertät, weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber ist auf jeden Fall im Entwicklungsprogramm fest eingebaut. Also ich sage nicht, dass du versagt hast, wenn Kinder weggehen. Sie haben einen freien Willen. Aber die Priorität, die wir manchmal haben, ist, ja, jetzt mache ich erstmal das und erstmal Arbeit und Gemeinde und dann mache ich dies und jenes. Das teilt den Kindern mit, dass sie weniger wert sind. Und es untergräbt diese geistliche Gemeinschaft, dieses geistliche Zusammensein. Paulus verwendet die Familie als Beispiel für Geistliches. Er sagt, ihr habt nicht viele Väter, ihr habt viele Erzieher, aber ich bin euer geistlicher Vater. Also der Wert von Vaterschaft, von Kindschaft, von Beziehung zu Hause ist sehr, sehr hoch. Die Familie schließlich ist ein sicheres Umfeld, das sollte so sein. Ich weiß auch, dass wir Familien haben, in denen das nicht der Fall ist. Aber grundsätzlich, die Persönlichkeitsbildung findet in der Familie statt. Die Familie kann ein Ort sein, wo Kinder ermutigt werden, in dieser gefallenen Welt mit all dem Chaos, das ich vorher beschrieben habe, zurechtzukommen. Kinder zu sein, die, man sagt heutzutage, resilient sind, widerstandsfähig. Es gibt Menschen, da passieren alle möglichen schrägen Dinge und trotzdem kommen sie in der Welt gut zurecht. Und meistens, wenn man sich mit denen unterhält, gab es ein bis zwei Bezugspersonen, Großeltern, Eltern, die ihnen diesen Lebensmut mitgegeben haben. Die Familie kann ein Ort sein, wo man sich gegenseitig mit Liebe und Toleranz und Ermutigung begegnet. Geht dem nach. Macht das. Die Familie kann genauso ein Ort sein, wo man permanent entmutigt wird. Machst du da wieder? Ah, du mit deinem... Ich habe dir doch schon tausendmal gesagt... Ja. Und so zehrt man und zehrt man und zehrt man stückchenweise Lebensfreude weg. Wenn wir dem nachspüren, wie ermutigend kann meine Familie sein, ist es, es gibt so ein paar Bibelstellen, die beruhen auf Gegenseitigkeit. Ja, ordnet euch einander unter oder ermutigt einander. Es gibt immer zwei Seiten dazu zu sagen. Möglichkeit eins ist, ordnet euch einander unter. Ja, Michi, wie wär's? Mal ein bisschen unterordnen? Biblisch. Oder, Michi, wie geht's dir? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann, wo ich mich unter dich unterordnen kann? Man kann genauso den anderen Vers, den ich zitiert habe, ermutigt einander, sich hinstellen und sagen, ich weiß nicht, was mit der Christenheit los ist. Ich warte seit Tagen auf eine Ermutigung, aber es kommt keiner. Oder man kann sagen, hey, da ich dich gerade sehe, das ist immer so schön. Du strahlst so eine Freude aus, so eine Fröhlichkeit und eigentlich hast du immer ein gutes Wort und ich wollte dir das einfach mal zurückspiegeln. Das ist so toll, das tut so richtig gut. Habe ich sie ermuntert. Also, Persönlichkeitsbildung, Schutz und Bewahrung. Zu Hause ist der sichere Ort. Genau. Hat euch schon gewundert, ne? Wir gehen die Predigt nochmal ganz, ganz kurz durch. Einfach so zum Repetitio est mater studiorum. Manche sagen auch Martha, aber okay. Wofür wurde der Mensch geschaffen? Wir haben uns überlegt, der Mensch wurde geschaffen für Beziehungen. Beziehungen sind zerstört durch den Sündenfall. Und wir dürfen das nicht ignorieren. Wir müssen dem nachspüren und bewusst sein. Am Kreuz sind allerdings diese kaputten Dinge wieder heil geworden, aber nicht automatisch. Wir müssen nochmal auf den Knopf drücken und nochmal, keine Ahnung, was mit dem Ding ist. Wir müssen das ausleben, dass diese Beziehungen heil sind. Familie sollte die Sicherheit sein in einer gefallenen Welt mit den verschiedensten Aspekten, materielle Sicherheit und Versorgung, geistliche Gemeinschaft, aber auch ganz allgemein ein sicheres Umfeld. Es war Gottes Idee, Familie. Es war Gottes Idee, Beziehung. Und wir dürfen das neu in unser Werteschema einordnen und ausleben. Diejenigen, die sich denken, das wäre jetzt ein bisschen viel, aber er hat nur zwei Bibelstellen verwendet. Es liegen draußen so ein paar kleine Zettelchen. So sieht das Konzept tatsächlich aus. Also da sind dann die Bibelstellen, ungefähr die Hälfte der Bibelstellen, die ich verwendet habe, drauf. Ihr könnt das gerne mitnehmen und zu Hause nochmal nachlesen und euch inspirieren lassen und überhaupt. Genau. Amen. Soll ich beten oder willst du? Okay. Jesus, wir sind immer wieder begeistert von dem, was du geschaffen hast und was du getan hast. Wir sind auf der anderen Seite bedrückt, wenn wir sehen, wie viel bei diesem Sündenfall kaputt gegangen ist und wie viel davon in unserer Umgebung noch stattfindet. Und wir sind noch bedrückter und zerbrochener, wenn wir sehen, wie das in unserem eigenen Leben noch anwendbar ist oder in unserem Umgang mit anderen Spuren hat. Aber wir beten dafür, wir bitten dich, Geist Gottes, dass du kommst und dass du diese Erneuerung in uns schaffst, dass du uns aufmerksam machst auf die Stellen, an denen wir in diesem Zerbruch leben und das neue Leben, das du am Kreuz geschenkt hast, in uns hineinsprichst und wachsen lässt. Wir danken dir für dieses sichere Umfeld Familien und wir beten dafür, dass du in der näheren Zukunft uns immer an diesen kleinen Stellen, die entweder entmutigend oder sehr ermutigend sein können, aufmerksam machst und dem nachgehen lässt. Danke für deine umfassende Liebe, für deine Freundlichkeit, für deine Güte und für die Heiligkeit, mit der du uns zurüstest. Amen.